بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. geehrte Geschwister und herzlich willkommen zum heutigen Vortrag. Wir machen weiter inshallah ta'ala mit der Ära der Abbasiden. Wir haben das letzte Mal über Al-Mu'tasim gesprochen. Und nun geht es weiter mit dem Sohn von Al-Mu'tasim, und zwar Al-Wathiq. Also diese Namen sind ja eher so Beinamen. Mu'tasim, Wathiq, Mutawakkil und so. Das sind nicht ihre eigenen Namen. Also wie zum Beispiel Al-Wathiq heißt Harun. Harun, Sohn von Al-Mu'tasim. Aber das war gang und gäbe auch bei den Gelehrten. Früher war es gang und gäbe, du hast deinen eigenen Namen und dann hast du nochmal einen Beinamen oder einen zusätzlichen Namen, sowas wie ein Titel. Ja? Und abgesehen von diesem Abu XY, ja, das ist noch was anderes, ja, die Kunya, sondern dass man eben noch einen zusätzlichen Namen hat, das war gang und gäbe und deswegen haben wir es hier mit dem Sohn von Al-Mu'tasim zu tun und der hieß Al-Wathiq oder er hatte diesen Titel Al-Wathiq Billah. Wathiq, Al-Mu'tasim bedeutet, der sich verlässt auf Allah. Al-Wathiq, also derjenige, der gewiss ist über Allah. Ja, also diese Beinamen sollen auch eine gewisse Botschaft haben, dass das Gläubige sind. Am Ende muss nicht immer sein, dass sie so gläubig gelebt haben. Al-Muhim, Al-Wathiq war der Sohn von Al-Mu'tasim und er herrschte von 227 nach Hijra bis 232 nach Hijra. Er übernahm die Herrschaft im Alter von 21 Jahren und wir haben ja gesagt, Al-Mu'tasim hat die türkischen Generäle immer mehr involviert und diese türkischen oder türkischstämmigen Generäle hatten immer mehr Macht. Und das ging weiter auch in der Ära von Al-Wathiq. Und Al-Wathiq hatte sogar einigen eine Krone aufgesetzt und mit Edelsteinen beschmückt, was seine Loyalität zeigen sollte. Und diese türkischen Befehlshaber waren auch tatsächlich loyale Soldaten, sie haben mehrere Aufstände besiegt zugunsten des abbasidischen Kalifen. Und doch war Al-Wathiq jemand, der weiterhin beeinflusst war von der Aqida der Mu'tazila. Al-Mu'tasim, haben wir gesagt, er war auch einer der wichtigsten Persönlichkeiten, die Al-Imam Ahmad ibn Hanbal gefoltert haben. Und Al-Wathiq, da ging es weiter. Also wir hatten Al-Ma'mun, wir haben Al-Mu'tasim, wir haben Al-Wathiq. Also unter mehreren Kalifen wurde Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, gefoltert. Aber nicht nur Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, sondern es gab auch einen anderen Gelehrten, Ahmad ibn Nasr ibn Malik. Und das war auch ein rechtschaffener Gelehrter und der sich dem Doktrin oder der Doktrin widersetzt hat, zu behaupten, dass Allah nicht spricht. Aber das war ja Staatsreligion damals, dass man sagt, wir dürfen nicht sagen, Allah spricht. Warum? Ja, weil Menschen sprechen. Also hast du Allah verglichen mit dem Menschen. Aber wir sagen ja immer, die Eigenschaften Allahs sind auf eine Art und Weise, die niemandem gleichen. Niemand ist ihm gleich, sagt Allah Azza wa Jalla. Das wollten sie aber nicht verstehen. Also haben sie gesagt, ihr müsst sagen, Allah spricht nicht. Was ist ja dann der Koran? Sind das nicht die Worte Allahs? Nein, sondern das hat Allah erschaffen. Das hat Allah erschaffen. Er hat einen Ton erschaffen oder irgendetwas anderes. Auf jeden Fall, das war die damalige Aqida. Nun, Al-Wathiq war so fanatisch in seiner Lehre, in seiner Irrlehre, dass er Ahmed, jetzt diesen Ahmed, nicht Imam Ahmed, diesen Ahmed, hinrichten ließ. Nicht nur das, sondern er hat ihn sogar enthauptet und den Rest, sein Rumpf, gekreuzigt. Und er hat ihn so hängen gelassen. Und er hing so lange, bis er eben nicht mehr Kalif war. Und das zeigt, wie düster diese Zeit damals war. Und doch lebte in dieser Zeit einer wie Al-Imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Ahmed ibn Hanbal sagte, möge Allah mit ihm gnädig sein. Also mit dem anderen Ahmed, dem Gelehrten. Was für ein tapferer Mann er war. Wahrlich, er hat sein Leben geopfert für die Aqida. Wenn heute irgendjemand sagt, oh, warum redet ihr über Aqida? Warum spaltet ihr die Umma und widerlegt Sekten? Denn die Aqida ist der Antrieb des Herzens, Treibstoff für diesen Motor. Und wenn die Aqida falsch ist, dann wird alles andere auch falsch sein. Noch einmal, diejenigen, die sagen, es ist doch nicht so schlimm, dann gibt es halt diese Ansicht und diese Ansicht. Erst einmal, dass jemand eine falsche Ansicht hat, heißt ja nicht, dass wir ihn bekämpfen, dass wir ihn beleidigen. Aber wir sagen, bei allem Respekt, das ist falsch. Das heißt, wir dürfen nicht zu Fanatiker werden, die jeden dann gleich vom Islam ausschließen. Sondern, aber auf der anderen Seite dürfen wir nicht von anderen Fanatikern sein, die sagen, nicht über Meinungsunterschiede reden. Denn noch einmal, was ist das grundlegende Problem? Wenn wir den Koran nicht verstehen, wie die Sahaba ihn verstanden haben, da kann jeder den Koran missbrauchen, wie er will. Deswegen waren die Gelehrten so gefestigt und haben vehement gegen die Umdeutung gesprochen, so sehr, dass sie gefoltert wurden, sogar einige von ihnen getötet wurden. Ja'far ibn Muhammad as-Sa'ir sagte, mit meinen eigenen Augen sah ich, und möge ich blind werden, wenn ich nicht die Wahrheit sage. Und mit meinen eigenen Ohren hörte ich, und möge ich taub werden, wenn ich nicht die Wahrheit sage, dass Ahmed ibn Nasr al-Khuza'i, als ihm der Kopf abgeschlagen wurde, dass er rezitierte, dass er sagte, es gibt keinen Gott außer Allah. Also seine Zunge hat sich noch bewegt, sagt er. Und es wird überliefert, einige Menschen hörten ihn, während er gekreuzigt wurde, wie er aus seinem abgetrennten Kopf rezitierte, oder meinen die Menschen, sie werden in Ruhe gelassen, wenn sie sagen, wir glauben, und sie würden nicht geprüft. Also so sehr war er gefestigt, dass er bis zum letzten Atemzug sich erinnert hat an diese Ayah, dass das Leben eine Prüfung ist. Und deswegen konnte er eben gefestigt werden von Allah Jalla wa Ala. Nach Al-Wathiq kam Al-Mutawakkil, der nächste Kalif. Und Al-Mutawakkil wiederum war ein Gegner dieser Sekte. War ein Gegner dieser Sekte. Und so ändert Allah die Situation. Es wird nie eine Situation bis in die Ewigkeit bleiben. Das ist Gesetz. Wir hatten ja gesehen, Harun al-Rashid in seiner Zeit florierte die Wissenschaft und die Sekten hatten nicht viel zu melden. Die Söhne von Harun al-Rashid haben die Sekten unterstützt. Jetzt kommt einer, nach mehreren Kalifen, die Al-Imam Ahmed ibn Hanbal gefoltert haben und andere, kommt nun einer, eben Al-Mutawakkil, und setzt ein Ende für diese Sekten. Und hat Ahmed ibn Hanbal freigelassen, hat verboten, über Al-Kalam, also diese falsche Art der Theologie, zu reden. Und so ist es. Wenn du geduldig bist, wird Allah Azza wa Jal dich belohnen und die Situation wird sich ändern. Keine Angst. Ja, sollen wir nichts tun? Doch, du sollst zum Guten aufrufen. Du sollst das Gute gebieten, das Schlechte verbieten, auf gute Art und nicht auf schlechte Art. Aber dass du sagst, nein, ich muss einfach nur den Herrscher stürzen, dann ist alles in Ordnung, das ist nicht die Methode unserer edlen Gelehrten. Ahmed ibn Hanbal noch einmal lebte unter mehreren solcher Ungerechten, aber er sah sie als Muslime an. Also muss er diese Ungerechtigkeit ertragen. Irgendwann hört's auf, irgendwann hört's auf. Bi'idhnillah. Ob zu seinen Lebzeiten, nicht jeder hat das miterlebt. Ahmed ibn Nasr wurde getötet. Er hat das Ende der Herrschaft der Mu'tazila nicht miterlebt. Musst du ja auch nicht. Du musst nicht die Früchte sehen. Du musst einfach an Allah glauben, dass es Früchte geben wird. Also, Al-Mutawakkil, als er an die Macht gekommen ist, hat er das, also diesen Sekten ein Ende gesetzt und Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah näher gebracht. Al-Mutawakkil, es heißt, dass er das Grab von Al-Husayn radiyallahu an zerstört hat. Also was heißt das Grab? Also der Bau über dem Grab. Deswegen heißt es auch in einigen Geschichtswerken, er gehörte zu den sogenannten Nasibah. Al-Nasbu bedeutet der Hass gegenüber Alu al-Bayt. Diejenigen, die Alul Bayt hassen. Wie zum Beispiel die Khawarij, zu Beginn der Khawarij. Sie haben ja Ali zum Kafir erklärt. Aber auch Muawiyah, radiyallahu anhuma. Auf jeden Fall, An-Nasb, Nawasib oder Nasibah, das sind diejenigen, die eine negative Haltung haben gegenüber den Familienangehörigen des Propheten alayhi salatu wassalam. So, jetzt heißt es, Al-Mutawakkil war einer von ihnen. Warum? Er hat dieses Gebilde, dieser Bau über dem Grab von Al-Husayn zerstört. Nun, diese Aktion ist kein Beweis dafür, dass er die Familie des Propheten hasst, alayhi salatu wassalam. Denn wir dürfen im Islam keine Mausoleen bauen, keine größeren Bauten auf den Gräbern bauen. Höchstens ein Schibr soll das Grab hoch sein, aber nicht irgendwelche Verzierungen, Bauten. Das heißt, dass er das zerstört hat, also nur noch tatsächlich das Grab gelassen hat, ist kein Beweis, dass er die Familie des Propheten hasst, alayhi salatu wassalam. Aber auf jeden Fall, in einigen Geschichtswerken wird das überliefert. Es gibt aber, wallahu a'lam, keine klaren, eindeutigen Beweise, dass er tatsächlich gegen Ahlul Bayt geredet hat. Ja, oder dass er irgendwie Ali radiallahu an verabscheut hat. Die Schiiten natürlich stellen es so dar, dass Al-Mutawakkil ein Anti-Ahlul Bayt war. Wie dem auch sei, also er ist ja nicht Maßstab für unsere Aqidah. Maßstab für unsere Aqida sind die Sahaba, radiallahu anhu. War er gegen Ahlul Bayt, war es ein Fehler natürlich. So wie vor ihm die Kalifen, einige waren Mu'tazila und so weiter. War er nicht gegen Ahlul Bayt, alhamdulillah. Aber nur weil er jetzt das Grab von Hussein, radiallahu anhu, dem Boden gleich gemacht hat, sodass nicht mehr ein Bau darauf ist, das ist jetzt kein Beleg dafür, dass er von den Nawasib ist, wallahu ta'ala a'la wa a'lam, zumal ja er Ahmed ibn Hanbal rahimahullah als Berater hatte. Und Imam Ahmed ibn Hanbal, also das kann man ja wohl nicht unterstellen, dass er die Familie des Propheten alayhi salatu wassalam verabscheut hat. Also da passt so einiges nicht in dieser schiitischen Darstellung, aber wie dem auch sei, wenn es dem besser geht, bitteschön, dann war er halt so, ja. Aber auf jeden Fall rein beweistechnisch ist das, wallahu a'lam, nicht so. Ibn Kathir, rahimahullah, sagte, Al-Mutawakkil war gegenüber seinen Untertanen ein gerechter Herrscher, der sich für die Unterstützung der Ahlus Sunna einsetzte. Er brachte die Sunna nach der Bid'a zurück und die Menschen freuten sich darüber. Nun, die Einflussnahme der türkischen Soldaten, Generäle, ist immer mehr geworden. Ist ja klar, ein General hat ja immer mehr Anhänger oder wenn er ein General ist, heißt es, er hat Macht. Er wird auch nicht einfach so bleiben, sondern das ist halt im Menschen so, dass man, auch wenn man Macht hat, immer mehr Macht verlangen will. Und Al-Mutawakkil hat das gespürt, dass er, also irgendwie wird das zu viel. Auf jeden Fall, und dann hat er versucht, das zu bändigen. Diese Generäle haben das natürlich gerochen. Also haben sie mit seinem Sohn, also der Sohn von Al-Mutawakkil, und der hieß Abdullah, mit ihm eine Intrige geschmiedet, sodass sie Al-Mutawakkil getötet haben. Möge Allah uns davor bewahren. Der Sohn tötet seinen Vater. Warum? Weil Al-Mutawakkil seinen anderen Sohn Al-Muntasir zum Thronfolger ernannt hat. Und das wollte eben, oder hat Abdullah so nicht hingenommen. Und diese Generäle haben das eben als Grund gefunden, sich hinter dem Sohn des Kalifen zu formieren. Und so kam es zur Ermordung von Al-Mutawakkil. Und seitdem herrschten endgültig die türkischen Generäle. Seitdem herrschen die türkischen Generäle. Wenn wir jetzt hier von Türken reden, reden wir das natürlich nicht abwertend gegenüber dieser edlen Nation. Möge Allah die Türkei bewahren und alle türkischen Geschwister und was sie alles für den Islam geleistet haben. Darum geht es. Es geht hier um eine Epoche und das war's. Also keine bewertende Darstellung. Nicht, dass sie sagen, oh, die Türken, was für... Das war eine bestimmte Epoche. Die Araber waren auch nicht besser. Also von daher, ich meine, Abdullah, das war ein Araber. Okay, der hat seinen Vater umgebracht. Nicht der Türke hat seinen Vater umgebracht. Das von daher also, wie Allah Azza wa Jal sagt, inna akramakum indallahi atqakum. Der Edelste unter euch bei Allah ist der Gottesfürchtigste, ob Türke, Araber, nicht Araber. Es ist nur eine Epoche, dass eben die Türken mehr Macht hatten. Und das ist wichtig zu wissen, weil ab jetzt haben die Abbasiden eigentlich gar nicht mehr die Macht. Also diese Familie, die ihre Abstammung von Al-Abbas, radiallahu an, die sind einfach nur Fassade. Und jetzt werden mehrere Dynastien, Herrscherfamilien unter dem Deckmantel der Abbasiden herrschen. Also mit dem Tod von Al-Mutawakkil war es das. Also das war jetzt so der letzte Schritt. Jetzt konnten diese Türken, aber sie haben nicht lange regiert. Da kamen nämlich die Nächsten und dann kamen wiederum die Nächsten. Die Kalifen waren immer Abbasiden. Die hatten aber nichts mehr zu melden. Wer regierte tatsächlich? Die Generäle, beziehungsweise eben eine andere Herrschaftsfamilie, aber unter dem Deckmantel der Abbasiden. Warum? Damit die Bevölkerung keinen Aufstand macht. Weil wenn du jetzt sagst, so, wir beenden das Kalifat, dann werden die Menschen nicht mitmachen. Okay, lass den Kalifen, der hat nichts zu melden, der soll nur unterschreiben. Wenn er es nicht tut, wird er umgebracht. Also das war die damalige Art und Weise. Das heißt also, die Kalifen, das abbasidische Kalifat hatte nichts mehr zu melden. Außer das, was die anderen, die tatsächlichen Herrscher von ihnen wollten. Das heißt also, es kam jetzt dazu, dass mehrere Kalifen kommen, also viele, wir werden jetzt nicht jeden einzelnen Kalifen erwähnen, aber es gab einen gemeinsamen Nenner. Diese Kalifen hatten nichts zu melden und die türkischen Generäle haben abgesetzt und eingeführt, Minister und alles andere, und sie haben geregelt, die Staatskasse gehörte ihnen, der Kalif hatte nichts mehr zu melden. Der sollte nur noch unterzeichnen. Unterzeichnet er nicht, ist ein Kopf kürzer, weiß er. Sie haben auch nicht die Kalifen gewählt, also oder ernannt. Also macht ihr das, weil das ist ja egal. Egal welcher da ist, ist sowieso unter unserer Macht. Das heißt, nach außen hin sah es aus, mashallah, alles in Ordnung. Aber nach innen hat der Kalif nichts mehr zu melden. Dies ging nun so weiter, bis eine Herrscherfamilie kam, und zwar die Buyiden auf Deutsch, auf Arabisch Al-Buwayhiyun. Und zwar regierten sie zwischen 334 bis 447. Also wir machen hier gerade einen Sprung, weil abbasidisches Reich ist lang. Und wir wollen ja nur die, sagen wir mal, größten Entwicklungen, nicht jedes einzelne Detail, weil die sämtlichen Kalifen, wie gesagt, haben nichts zu melden, haben auch nichts Großartiges erreicht. Wie wir noch sehen werden, das abbasidische Reich ist aufgeteilt worden. Es gab noch andere Länder, muslimisch, andere Kalifen zur selben Zeit. Aber jetzt geht's uns um was? Um das abbasidische Reich, aber jetzt nicht mehr unter der Führung der Abbasiden, sondern anderer Herrscher. Also wir haben gesagt, die Türken haben zuerst die Macht gehabt. Nun, es gab dann irgendwann den Kalifen Al-Mustakfi. Er hat gesehen, dass die Türken viel mehr Macht bekamen. Und die Abbasiden unter sich haben sich auch bekriegt. Und es gab in der Gegend von Persien, es gab dort eine Familie, die an Macht gewonnen hat, und sie bestanden aus drei Brüdern, und zwar die Söhne von Ibn Buwayh. Deswegen heißen sie Buwayhiyun, auf Deutsch Buyiden, ja. Also Buwayh, ihr Vater, war jetzt kein General oder so, war ganz normaler Mensch, ja. Aber diese drei Söhne, Ali, Al-Hassan und Ahmed, Ibn Buwayh, haben in diesem Gebiet, also Persien, ja, immer mehr Macht bekommen. Der Kalif damals, Al-Mustakfi, hat sich gesagt, okay, ich brauche jetzt Macht. Ich kann gegen die Türken nichts anstellen. Ich habe ja gar keine Macht. Das heißt, ich brauche jetzt andere, die mich unterstützen gegen die Türken, sodass ich wieder an die Macht komme. Und das war natürlich der Gnadenschuss. Weil diese Buyiden werden dir auch nicht einfach so helfen. Also ich glaube, wallahu a'lam, das kann man ja nachvollziehen. Du holst jetzt ein Militär und sagst, könnt ihr bitte dafür sorgen, dass ihr das andere Militär vertreibt, so dass ich wieder an die Macht komme. Also wo leben wir denn? Also das andere Militär wird dann anstelle des ersten Militärs regieren, und das ist ja auch passiert. Aber wie dem auch sei, er hat nun diesen Ali ibn Buwayh angeschrieben: Würdest du bitte mal nach Bagdad kommen, ja, und die Türken vertreiben, weil das war eine Riesenmacht. Also diese Buyiden, die Buwayhiyun, damals in Persien, die haben ein Gebiet nach dem anderen eingenommen. Als die Türken mitbekommen haben, dass diese nach Bagdad kommen, sind sie geflüchtet. Nun kamen die Buwayhiyun nach Bagdad und sie wurden dann die Machthaber. Das Besondere jetzt an diesen Buyiden ist, das waren Schiiten. Das waren Schiiten, das heißt, wir reden jetzt hier über die Machtergreifung der Schiiten in der abbasidischen Ära. Es waren jetzt nicht Zwölfer Imamiten. Es waren keine Zwölfer Imamiten. Wohl eher Zaidiyya. Und immer bitte, Barakallahu Fikum, das habe ich ja schon mal erwähnt, wenn wir über Geschichte reden, müssen wir immer vorsichtig reden. Also du kannst nicht sagen, so war's und das war's. Warst du dabei? Also dass sie Schiiten waren, das ist zweifelsohne. Welche Sorte der Schiiten? Zu 99,9% waren es keine Zwölfer Imamiten. Aber sie waren wohl eher Zaidiyya. So, und diese haben dann die Macht ergriffen. Eigentlich wollte Ali ibn Buwayh das abbasidische Kalifat auflösen, das Ende des abbasidischen Kalifats erklären, aber seine Berater haben gesagt, tu es nicht, weil das Volk, die Bevölkerung, die Sunniten, die werden nicht mitmachen. Die werden jetzt nicht applaudieren, ja, jetzt kommen Schiiten und regieren. Also hat das nicht gemacht, aber er hat dafür gesorgt, dass eben es so weitergeht, wie die türkischen Generäle die Macht hatten, hatte er die Macht. Nicht nur das, sondern er hat auch noch einige Feiertage eingeführt, beziehungsweise einige Sachen. Zum einen, dass man am Tag von Ashura in Bagdad und natürlich erst recht in anderen Städten trauert. Wie ihr wisst, die Schiiten trauern ja am 10. von Muharram, weil an diesem Tag Al-Hussein radiallahu anhu getötet wurde. Das heißt, dass das offiziell so gefeiert wird, diese Trauerfeier, mit allem drum und dran. Die Frauen sollten auf die Straße und wehklagen, ja, schlagen, schreien und so weiter, diese Wehklage. Das hat er eingeführt und das zeigt also, der abbasidische Kalif, der Sunnite war, hat nichts zu melden. Und ebenso wurde ein Feiertag eingeführt, und zwar die Gedenktag von Radiru Khum. Radiru Khum ist was? Ist der Tag, an dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam über Ali radiallahu an gesagt hat, dass man Ali radiallahu an nicht verspotten soll und dass er zum Propheten gehört, alaihi salatu wasallam. Das haben wir schon mal erwähnt, ich weiß nicht jetzt in welchem Vortrag, auf jeden Fall, vielleicht als wir über die Schiiten geredet haben. Und wir haben gesagt, die Schiiten sagen, das ist der Tag, an dem offiziell der Prophet sallallahu alaihi wasallam Ali zum Nachfolger erklärt hat. Aber der Hadith ist richtig, dass Nabi alaihi salatu wasallam die Leute versammelt hat. Aber was haben wir denn gesagt? Wir haben gesagt, er war auf dem Nachhauseweg von der Pilgerfahrt. Und einige haben über Ali schlecht gesprochen. Also hat Nabi alaihi salatu wasallam eine Predigt gehalten und gesagt, Ali radiallahu an gehört zu mir. Aber er hat nicht gesagt, hiermit erkläre ich Ali radiallahu an zu meinem Nachfolger. Und zweitens, wenn Nabi alaihi salatu wasallam Ali radiallahu an zu seinem Nachfolger hätte erklären wollen, was ist dann die bessere Stelle? Irgendein Tal, wo nicht alle da sind? Oder Yom Arafah? Die Leute waren doch noch kurz davor in der Pilgerfahrt. Und nach Yom Arafah, also nach der Hajj meine ich jetzt, gehen alle Menschen wieder nach Hause. So, Nabi alayhi salatu wasalam hat diese Sache nicht erwähnt, bevor alle nach Hause gegangen sind. Ja, jeder in sein Heimatgebiet. Nein, sondern auf dem Weg zurück nach Medina. Das heißt, wer ist nur noch da? Nur noch die Medinenser. Und wer auf diesem Wege mitgeht, ja, woanders wohnt, aber eben dieselbe Richtung hat. Also viel weniger Muslime als in der Pilgerfahrt. Wenn du jetzt so eine wichtige Entscheidung verkünden willst, dann machst du doch das vor der Menschenmasse, nicht erst später. Das heißt also, dieser Tag ist überhaupt kein Beleg, also dieses Ereignis ist kein Beleg dafür, dass Nabi alayhi salatu wasalam Ali radiallahu an zum Kalifen gewählt hat. Und Nabi alayhi salatu wasalam beziehungsweise Ali radiallahu an hat das auch nie von sich behauptet. Wie dem auch sei, diese Buwayhiyun haben auch diesen Tag zum Festtag erklärt, und das ist in den schiitischen Ländern, also in der islamischen Geschichte, wie wir noch sehen werden, die Fatimiyun, die gab es auch bald, ja, da werden wir bald über sie reden, die haben ja den Geburtstag des Propheten alaihi salatu wasalam eingeführt, aber nicht nur, sondern Geburtstag auch von Hassan, Hussein und so weiter und so fort. Und den Geburtstag des ihres Kalifen. Das heißt, diese Feiertage, viele Feiertage einzuführen, ist eine schiitische Angelegenheit und keine sunnitische. Denn wir sagen, die Sahaba, radiallahu anhum, haben keine Feiertage gefeiert, außer Eid al-Fitr, Eid al-Adha, das war's. Wie dem auch sei, diese Buwayhiyun haben also die Macht ergriffen, haben den Kalifen zwar gelassen, aber sie haben Dinge eingeführt, was schiitisch war, und der abbasidische Khalifa konnte auch nichts dagegen tun. Zweite Sache ist, sie haben nun Titel bekommen vom Kalifen. Und das war eine Sache, die kann nur der Kalif machen. Also, dass er dir einen bestimmten Titel gibt. Und diese Titel waren zum Beispiel, Sekunde, Mu'izz ad-Dawla, ja, also derjenige, der das, den Staat zum Sieg verhilft. Oder auch Rukn ad-Dawla, Stütze des Staates. Oder auch Imad ad-Dawla, Säule des Staates. Das heißt, es ist so, wie jemanden zu einem besonderen Minister ernennen. Er ist der große Minister. Und diese Titel wurden vergeben von wem? Vom Kalifen. Aber der Kalif musste ja diese Titel vergeben. So sehr, also nicht der Kalif, sondern später, dass einer von den Buwayhiyun einen Titel wollte, und zwar König aller Könige. Ja, was bleibt dann übrig für den Kalif? Aber er hat es getan. Er kann nicht Nein sagen, sonst ist sein Kopf kürzer. Also so schwach waren die Abbasiden zur damaligen Zeit. Diese Buwayhiyun regierten dann über 100 Jahre. Über 100 Jahre. Aber wie immer, wenn irgendjemand an der Macht ist und dann die eigene Seele Überhand bekommt, gab es untereinander auch Kämpfe und Kriege. Einer der Kalifen, nicht Kalifen, aber der dieser Herrscher unter der Herrschaft der Abbasiden, war noch jung. Er wurde zum Thronfolger ernannt. Also die Buwayhiyun, die haben ihre Herrscher auch monarchisch gewählt. Also immer der Sohn. Der Sohn ist der nächste Herrscher. Nicht Kalif, sie haben sich nicht Kalif genannt. Der Kalif, der soll der Abbaside sein, damit wir kein Problem mit der Bevölkerung haben. Aber wer ist der wirkliche Regierende? Einer von den Buwayhiyun. Auf jeden Fall, und das wurde monarchisch, also mit Vererbung, der Sohn. Einer der Söhne war jetzt ein Kind, zu klein. Also hat wer die Geschäfte geführt? Seine Mutter. Seine Mutter war dann die Regierende. Als er nun erwachsen wurde, wollte er nicht mehr Befehle von seiner Mutter haben. Also hat seine Mutter ihn getötet. Natürlich nicht mit ihrer Hand, aber so dafür gesorgt, dass sie ihren eigenen Sohn getötet hat. Warum? Weil er nicht mehr ihr gehorchen wollte in Staatsangelegenheiten. Also damit ihr einen Einblick bekommt, wie düster diese Zeit war. Und trotzdem hat der Islam überlebt. Das ist der springende Punkt jetzt. Also es geht jetzt nicht darum, Gute-Nacht-Geschichten, ja, gibt bessere, schönere Geschichten. Aber damit wir wissen, in dieser Zeit lebten die Muslime, oder nicht? In dieser Zeit wurde die islamische Wissenschaft weiterentwickelt. Gut, nicht so wie Imam Shafi's Zeit und so. Aber auf jeden Fall, es ging weiter. Es gab auch Gelehrte, werden wir inshallah noch sehen, in jeder Epoche, bi'idhnillah, welche Gelehrte gelebt haben. Das müssen wir wissen, damit wir wissen, heute ist es zwar schlimm, Unterdrückung ist vorhanden, aber vielleicht sogar manchmal in einigen Orten, nicht überall, in einigen Orten, zu einigen Zeiten, vielleicht besser als früher. Der Muslim also, der die islamische Geschichte sich anschaut, tankt Hoffnung, versteht, dass Allah alles im Überblick hat. Egal, wer an der Macht ist. Das waren jetzt Schiiten. Es gab sogar noch Schlimmere. Die Fatimiden, das waren Rafida. Die Fatimiden, Nordafrika haben sie besetzt. Bis Ägypten. Sie haben die Azhar-Moschee gebaut. Rafida. Also richtig gegen Sunna. Und wo sind sie? Weg sind sie. Und in dieser Zeit der Fatimiyun gab es große Gelehrte, zum Beispiel in Qayrawan, Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, rahimahullah ta'ala. Ein Riesengelehrter. Der lebte unter welcher Herrschaft? Unter der Herrschaft der Rafida. Also der fanatischsten unter den Schiiten. Und trotzdem war er ein gewaltiger Gelehrter. Man nennt ihn der kleine Imam Malik. Der kleine Imam Malik, also in der malikitischen Rechtsschule, ist er ein Riesengelehrter. Zu welcher Zeit lebte er? Unter der Herrschaft der Rafida. Also ist das nie eine Ausrede für die Muslime, dass sie sagen, oh, der Herrscher ist schlecht. Das ist keine Ausrede, dass du nicht am Islam hältst, dass du nicht für den Islam arbeitest, dass du nicht zu Allah aufrufst. Versteck dich nicht hinter dieser Ausrede, oh, es sind schlechte Zeiten, deswegen kann ich nichts tun. So schlimm wie damals ist die Zeit, alhamdulillah, nicht. Gut, manchmal wird sie schlimmer, manchmal ist sie nicht so schlimm, die Situation. Aber alhamdulillah, du heute lebst bestimmt nicht diese Unterdrückung. Natürlich in anderen Orten schon, unsere Geschwister in Gaza, möge Allah ihnen beistehen, oder andere Orte. Aber ich rede jetzt mit dir, du, der du in Deutschland lebst und der du zu Allah aufrufen kannst, aber zu faul bist, deine Religion zu unterstützen. Andere Gelehrte wie Imam Ahmed wurden gefoltert. Wurdest du gefoltert wegen deiner Aqida? Nein. Also mache etwas für deine Religion. Strenge dich an. Wenn wir also diese Zeiten lernen, wissen wir, dass es immer Höhen und Tiefen gibt in der islamischen Geschichte. Es wird es immer geben bis Yawm al-Qiyamah. Also tue das, was du tun kannst und jammere nicht, sondern sei jemand, der positiv mitwirkt. Auf jeden Fall diese Buayhiyun regierten dann um die 100 Jahre, 100 und ein bisschen, also 13 Jahre. Und aufgrund der inneren Konflikte, das ist ja immer so, aufgrund der inneren Konflikte im Abbasidischen Reich, haben natürlich die Byzantiner ein leichtes Spiel gehabt. Viele Gebiete der Muslime wurden dann eingenommen von den Byzantinern. Und das ist etwas, was Allah Azza wa Jal schon bereits im Koran erwähnt hat, und streitet nicht, denn dann wird eure Kraft verschwinden. Dann wird eure Kraft verschwinden. Das heißt, der Feind nutzt die Situation aus, in der innerislamische Konflikte eintreten. Ja, heißt das jetzt, dass wir nicht zum Guten aufrufen und nicht das Schlechte verbieten? Nee, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Die Menschen haben diese Sachen nicht richtig verstanden. Das eine ist kämpfen gegeneinander. Das sollst du natürlich nicht. Wir sollen uns nicht die Köpfe einschlagen. Aber das andere ist mit dem Wort zum Guten aufrufen und das Schlechte verbieten. Einige sagen, guck mal, wir werden verlieren, wenn wir zum Guten aufrufen, das Schlechte verbieten. Nein, nein. Wir werden verlieren, wenn wir gegeneinander kämpfen. Das haben die Leute nicht verstanden. Die kommen und sagen, warum spaltet ihr die Umma und warum redet ihr über Sekten und wir müssen doch zusammenkommen, egal was ist. Denn Allah sagt, streitet nicht oder bekämpft euch nicht, sondern, denn dann wird eure Kraft verschwinden. Du hast die Ayah falsch verstanden. Denn Allah Jalla wa Ala sagte, haltet am Seile Allahs fest, diese Ayat in Surat Ali Imran. Und dann sagt er, und unter euch soll eine Gruppe da sein, die zum Guten aufruft und das Schlechte verbietet. Dann sagt er, und seid nicht so wie jene, die sich gestritten haben. Also hat Allah uns erklärt, es gibt keinen Widerspruch zwischen dem Aufklären und dem Erklären, was richtig und falsch ist, und der Einheit der Umma. Also was sollen wir nicht tun? Wir sollen uns nicht bekämpfen. Aber dass wir Fehler untereinander aufklären und Kritik ausüben auf nobler Art und Weise, das ist geboten. Also dürfen wir nicht eines dieser beiden Extreme dem verfallen. Einem Extrem, wir haben einen Meinungsunterschied, kloppen wir uns. Das ist nicht erlaubt. Auf der anderen Seite das andere Extrem, guck mal, damit wir nicht schwach werden, lass die Fehler, egal. Das geht auch nicht. Sondern was ist der gesunde Mittelweg? Wir sind eine Umma, ja, aber wir kritisieren uns auf gute Art und Weise. Denn wenn wir uns anschauen, die Ulama, wie Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, hat er gesagt, okay, Alhamdulillah, wir sind ja Muslime. Alhamdulillah, wir haben einen Kalifen. Okay, der ist jetzt Jahmi Mu'tazili, aber was soll's, ja. Hauptsache, die Byzantiner sind hier ein paar Meter weiter. Also, Koran ist Wort Gottes oder nicht? Guck mal, diese Diskussion, lass mal beiseite. Hat er das so getan? Gib mir einen Gelehrten, der die Kritik der Sekten unterlassen hat in seinem Leben. Obwohl es natürlich Gefahren gab. Gab es was Schlimmeres als die Tataren? Wisst ihr, was die Tataren sind? Tataren, das waren Massenmörder, wie wir noch sehen werden. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, lebte zur Zeit der Tataren und er war mit seinen Schülern und als er vorbeiging an einigen Tataren, die Alkohol getrunken haben, hat er nichts gesagt. Und das waren sie nicht gewohnt von ihrem Scheich. Wenn er was sieht, was haram ist, hat er geredet. Was soll das? Das ist haram, was machst du denn da? Auf jeden Fall hat er sie gelassen. Dann fragte man ihn, ja Imam, also das ist ja nicht deine Art, dass du siehst, wie man sündigt und dann sagst du nichts. Dann sagt er, wenn sie beschäftigt sind mit dieser Sünde, ist es harmloser, als dass sie die Muslime umbringen. Das heißt, wenn die jetzt nicht sich vollsaufen, was machen sie dann? Das nächste Hobby, Muslime töten. So, das heißt, also das war eine düstere Zeit. Und in dieser Zeit hat er die Sekten kritisiert. Also nicht, dass jemand sagt, aha, also hat doch nicht zum Schlechten aufgerufen. Nein, nein, nein. Er hat dem Tataren nicht gesagt, du sollst aufhören, weil der Tatare damals Muslime umgebracht hat. Aber jetzt, das ist der springende Punkt. Hat er denn die anderen Sekten kritisiert oder nicht? Ja, wann hat er seine Bücher verfasst? In seinem Leben oder nach seinem Leben? In seinem Leben. Unzählige Bände. Über sämtliche Sekten, die es überhaupt gibt. Über Schiiten, über Mu'tazila, über Jahmiya, über Ash'ariya, über die Sufiya, über alle Sekten. Hat Ibn Taymiyyah gesagt, wisst ihr was? Guck mal, die Tataren sind da. Wir haben wirklich Probleme. Die schlachten uns ab. Deswegen glaubt jeder, was er will. Ja. Und das war's. Lasst uns von den Meinungsunterschieden. Das ist eine Bid'ah. Das ist eine Erneuerung, die einige verbreiten. Nicht über Meinungsunterschiede in der Aqida reden. Nicht kritisieren. Ich habe dir doch nicht gesagt, du sollst die Leute zusammenschlagen. Ich habe dir nur gesagt, du sollst das Richtige erklären und zeigen immer zu, das ist falsch, mehr nicht. Deswegen, Al-Islam ist eine Religion des Gleichgewichtes. Weder das eine überwiegt, eine Extrem, noch das andere Extrem. Deswegen auch lobte Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala Salah ad-Din al-Ayyubi, wie wir auch inshallah noch sehen werden. Er lebte natürlich nicht zu seiner Zeit, aber er hat über ihn gesprochen. Und Salah ad-Din al-Ayyubi, rahimahullah ta'ala, war Ash'ari, das ist ja bekannt. Aber Salah ad-Din al-Ayyubi hat etwas Besonderes getan, abgesehen davon, dass er natürlich Al-Quds wieder befreit hat, hat er auch was gemacht, wie Ibn Taymiyyah sagte, er hat die Schiiten besiegt, Rafida hat er besiegt. Also sagt Ibn Taymiyyah, rahimahullah, er hat die Sunna belebt. Seht ihr den Unterschied? Aber ja, Ibn Taymiyyah, du hast so jetzt 5000 Millionen Bände über die Ash'ariyya geschrieben und wie falsch diese Aqida ist und jetzt lobst du einen, der Ash'ari ist. Also was jetzt? Das versteht nur jemand, der einen klaren Blick hat. Wenn es um eine Gefahr für die Muslime geht, dann kloppen wir uns nicht. Aber wenn es um die Erklärung der Religion geht, was richtig und was falsch ist, dann dürfen wir nicht schweigen. Ein weiteres Beispiel, da gibt es unzählige Beispiele, unzählige. Auch bei Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Ich habe jetzt den Namen vergessen, la ilaha illallah. Auf jeden Fall, einer der größten Ash'ariyya überhaupt war in der Stadt von, war bei Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Al-Muhim, inshallah, ich hoffe mal, dass ich mich erinnere. Auf jeden Fall. Und er hat, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, hat ein Werk von diesem Ash'aritischen Gelehrten kommentiert. Also widerlegt. Bestätigt, was er richtig hat und widerlegt, was er falsch hat. So, jetzt kommt dieser Gelehrte, Ash'aritische Gelehrte, wo Ibn Taymiyyah ist und Ibn Taymiyyah sagt, also er kommt in die Moschee und er sagt ihm, bitte schön, rede du. Subhanallah, wie rede du? Das ist doch ein Ash'ari. Und das ist, wie gesagt, etwas, was die Leute nicht verstehen, die dann nur sich eine Sache anschauen. Ah, guck mal, Ibn Taymiyyah hat gesagt, der Ash'ari soll reden. Alles klar, wisst ihr was? Alle Ash'ari, bitte fangt an zu reden. Aber Ibn Taymiyyah ist derjenige, der die Ash'ari auch widerlegt hat. Hast du sie widerlegt? Das heißt, die Leute wussten, was ist ein Ash'ari. Aber wenn er jetzt was sagt, redet er über die Themen, die islamkonform sind oder gemäß Aqid Ahlus Sunnah und Jama'ah. Also Ibn Taymiyyah hat nicht unterlassen, die Fehler aufzudecken. Da sagt dieser Gelehrte zu Ibn Taymiyyah, guck mal auch auf der anderen Seite an alle ja, Geschwister, Ash'ari, Maturidi und so weiter und so fort, dass wir lernen, wenn wir uns gegenseitig widerlegen, dass trotzdem Anstand vorhanden sein muss. Er sagt, nein, du bist der Gelehrte hier und ich werde nicht sprechen in deiner Gegenwart. Seht ihr? Verschiedene Ansichten, immer noch Muslime, verschiedene Ansichten, aber das ist Einheit. Haben jetzt beide die Fehler des anderen, vermeintlichen Fehler, vertuscht? Nein. Es ist kein Widerspruch. Das ist das, was die Leute nicht verstehen wollen. Es ist kein Widerspruch, die Wahrheit zu verkünden, Fehler zu widerlegen und trotzdem liebst du deinen Bruder. Wo liegt das Problem? Das müssen wir aus der Geschichte lernen. Auch wenn Meinungsunterschiede da sind, können wir trotzdem zusammenarbeiten, aber nicht, indem wir die Fehler vertuschen, unter den Tisch kehren. Sagen, nein, das Aufklären ist Spaltung. Das ist Quatsch. Aufklärung ist keine Spaltung, weil die Spaltung sowieso beschlossen ist von Allah Jalla wa Ala. Hat doch der Prophet gesagt, sallallahu alaihi wasallam, diese Umma wird sich in 73 Gruppen aufteilen. Willst du die Bestimmung Allahs aufhalten? Du musst damit leben, dass es Gruppen gibt. Nicht, dass du die Aufspaltung der Muslime aufhältst. Wer bist du denn, dass du das Schicksal Allahs aufhältst? Sondern wir müssen lernen, wie wir mit den Gruppen, die noch Muslime sind, meine ich, wie wir mit ihnen umgehen. Wie gehen wir mit ihnen um? Fehler anprangern auf gute Art und Weise, aber nicht bekämpfen. Das ist inshallah ta'ala die Essenz, bi'idhnillah, die wir von dem Verhalten unserer edlen Gelehrten ableiten. Ja, wie ging es dann weiter? Die Buayhiyun, ja, Buyiden, die wurden dann aufgrund ihrer inneren Streitigkeiten immer schwächer und schwächer, so dass dann eine andere Herrscherfamilie kam, nicht die Abbasiden hatten nichts mehr zu melden, sondern aber auch unter der Führung der Abbasiden, also die abbasidischen Kalifen, die sind geblieben. Aber wer hat regiert? Eine andere Gruppe, und zwar die Seldschuken. Türken wieder, ja, aber diesmal viel mächtiger. Die vorherigen waren ein paar Generäle und das war's, ja. Aber jetzt, und diese Seldschuken haben einen großen Beitrag geleistet gegen die Fatimiyun und gegen die Kreuzzüge. Und so plant Allah Jalla wa Ala das Weltgeschehen. Du denkst, oh, die sind weg, oh, der ist gekommen und so weiter. Aber Allah hat alles im Überblick. Allah hat diese Städte zur Prüfung gemacht, so dass du dich kümmerst um dein Leben, um deine Religion, um deine Fehler. Wie ist der Plan Allahs? Kennt nur Allah Azza wa Jalla. Aber eins ist sicher. Der Plan Allahs ist der beste. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns einsetzen und nicht ersetzen. Möge Allah Azza wa Jalla uns aus den Lehren der vorherigen lernen lassen. Und möge Allah Azza wa Jalla uns zu Vorbildern für andere machen. Wa sallallahumma wa sallim wa barika ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.